ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Johanna Roth. Einen schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Auslandskorrespondentin bei der Zeit. 4 Jahre haben Sie aus Washington berichtet. Also wer so eng mit dem Nachrichtengeschäft verbunden ist, sind Sie ein Nachrichtenjunkie?
Ja, das gebe ich offen zu.
Schon immer?
Schon die gut 10 Jahre, die ich als Journalistin arbeite, glaube ich, ja. Aber eigentlich immer gewesen. Sehr neugierig und sehr nachrichtensüchtig, ja.
Das heißt, was haben Sie heute Morgen alles schon durch?
Ich habe viel New York Times gelesen tatsächlich heute Morgen, weil ja gerade gestern uns wieder interessante Nachrichten aus den USA erreicht haben. Wir natürlich eigentlich jeden Tag im Moment, aber gestern hat der Supreme Court eine recht folgenreiche Entscheidung getroffen und dazu habe ich dann heute Morgen einiges gelesen.
Da ging es, glaube ich, um den Bundesstaat Louisiana, das Wahlrecht betreffend, oder? Wie ist das?
Richtig, genau. Gab in den 1960er Jahren, 1965, den sogenannten Voting Rights Act. Das war ein Gesetz, was durchsetzen sollte, was eigentlich schon längst galt, dass nämlich das Wahlrecht für alle gilt, auch eben für schwarze US-AmerikanerInnen, die ja in den Südstaaten lange Jahre massiv diskriminiert wurden, eben unter anderem, indem man sie aktiv am Wählen gehindert hat. Und dieses Gesetz hat also darauf gezielt, bestimmte Staaten daran zu hindern, solche diskriminierenden Gesetze zu erlassen. Und der Supreme Court hat das vor ein paar Jahren schon aufgeweicht und jetzt gestern tatsächlich nochmal erneut ein ganzes Stück.
Was bedeutet das denn? Im Herbst sind ja Zwischenwahlen, die Midterms. Was kann das bedeuten? Ist das womöglich entscheidend?
Ich glaube, so kurzfristig werden sich die Auswirkungen noch nicht zeigen. Das ist eher so eine langfristige Geschichte. Man hat gesehen, nach dieser letzten Aufweichung dieses Wahlrechtgesetzes aus den 1960ern, das war 2013, also in den Folgejahren haben viele Bundesstaaten, also wie Wahlen organisiert werden, liegt ja bei den Bundesstaaten in den USA, haben viele dann entsprechende Gesetze erlassen, also haben diese Grundsatzentscheidung genutzt, um eben Wahlrechtseinschränkungen oder einfach Hindernisse aufzubauen, die dann tatsächlich überdurchschnittlich häufig die schwarze Bevölkerung betreffen. Es geht häufig darum, eben den Demokraten sozusagen es schwerer zu machen, Wähler zu erschließen oder eben Stimmen zu bekommen. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was das jetzt in den kommenden Monaten und vor allem Jahren, denke ich, eher für Auswirkungen hat.
Das US-Wahlrecht ist für uns ja sehr kompliziert. Was ist für Sie als Korrespondentin da die Hauptaufgabe? Also so viel Kompliziertes dann, meistens hat man ja gar nicht so viel Zeilen und Worte zur Verfügung, dann kurz und knapp zusammenzufassen. Was ist die Herausforderung?
Das stimmt. Also es sind ja gewisse Dinge, die grundsätzlich man immer wieder erklären muss und auch sich selber immer wieder vergegenwärtigen muss, weil sie doch recht kompliziert sind. Und das erzählt dann auch schon viel über die USA und über ihre Geschichte. Also zum Beispiel das Wahlleutegremium, das den Präsidenten wählt, wie das zustande kommt. Dann gibt es dieses sogenannte Winner-Take-All-Prinzip, dass man also nicht, das haben glaube ich viele dann auch gerade hier in Deutschland kennengelernt, 2016, als Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen hat, obwohl sie mehr Wählerstimmen bekommen hatte als er. Also das ist ja so eine Eigenart des amerikanischen Systems, die sehr seltsam erscheint und auch sehr ungerecht ist letztlich, viel in der Kritik steht. Oder dieses sogenannte Gerrymandering, den Zuschnitt von Wahlkreisen aus politischen Motiven, sowas kennen wir in Deutschland nicht. Da gibt es auch entsprechende Hürden, dass man sowas nicht machen kann. In den USA ist das eben zunehmend ein politisches Instrument geworden.
Vor 250 Jahren wurde in den USA die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Also etwas mehr als 1300 Wörter ist gar nicht viel. Was stand denn drin?
Ja, tatsächlich ist das Format auch interessant. Das war im Grunde so eine Art Beschwerdeliste an den britischen König, an die britische Krone, was sie alles falsch gemacht habe, auf welche Arten und Weisen sie die Kolonisten unterdrückt habe. Und damit begründete man dann eben die Loslösung von der Krone und die Gründung der Vereinigten Staaten als eigenständige Nation.
Muss man dann bei so wenig Wörtern vielleicht auch fragen, was stand nicht drin?
Ja, guter Punkt, genau. Also was nicht drin stand, ist eben zum Beispiel, was man bewusst ausgeklammert hat, war das, was man selber unterdrückte, die eigene Unterdrückung, nämlich der versklavten Menschen. Das war ja schon damals etabliert. Man hat tatsächlich noch überlegt, das hineinzuschreiben, um es den Briten vorzuwerfen, die ja auch eben wo Sklaverei auch existierte. Und das hat man dann aber tatsächlich am Ende nicht gemacht, sondern es ist es fängt ja an, oder ne, was sozusagen die Prämisse des Ganzen ist, all men are created equal, alle Menschen sind gleich geschaffen und besitzen eben deshalb bestimmte unveräußerliche Rechte. Das war sozusagen das Versprechen, was sich dieses Land gegeben hat, aber es hat es nicht allen zugestanden, sondern tatsächlich nur einem relativ kleinen Kreis von weißen Männern.
Das klingt ja erstmal in der Theorie toll, aber in der Umsetzung hat es dann sehr, sehr lange gedauert. Ist es bei der Verfassung, die ist auch nicht so extrem lang, etwas um die 4.400 Wörter. Ist es da anders?
Die Verfassung ist ja letztlich die Ausbuchstabierung dessen, also des Geistes, der in der Unabhängigkeitserklärung enthalten ist. Da sind bestimmte Dinge auch nicht genannt worden. Und in der Verfassung hat sich ja tatsächlich dann etwas etabliert, was eine wirklich schwer zu begreifende Grausamkeit ist, dass nämlich versklavte Menschen, nicht freie Menschen, als nur 3/5 Bürger in Zählten, um sozusagen, also das diente dann zur Berechnung der Zahlen von Abgeordneten, Repräsentanten, die dann die jeweiligen Bundesstaaten im Kongress haben sollten. Aber alleine diese Berechnung und wie man da hinkam, das sagt schon sehr viel aus über diese Zeit.
Also das heißt, ein Sklave war 3/5 eines Menschen wert?
Ja. Als Bürger.
Als Bürger, ja. In Philadelphia war das, in der ersten Hauptstadt der USA, wurde diese Erklärung unterzeichnet. Jetzt wird das natürlich am Unabhängigkeitstag, am 4. Juli, ganz groß gefeiert. Was war das denn für ein Moment damals, vor 250 Jahren?
Es gab tatsächlich dann natürlich also große Freude, aber das ist nicht sofort passiert, weil diese Nachricht musste sich ja erstmal verbreiten. Ne? Also die wurde dann per berittenem Boten weitergetragen. Es gab dann erst nach und nach Vervielfältigungen dieser Unabhängigkeitserklärung. Ein interessanter Fakt ist, dass obwohl Frauen ja damals keine Rolle spielten, also nicht erlaubt waren, gar nicht politisch sozusagen in politischen Ämtern nicht wirklich existierten, war es eine Frau, eine Druckerin, die dann die Fassung der Unabhängigkeitserklärung reproduziert hat, so wie wir sie heute kennen.
Wie war das für Sie, über all diese, in Anführungszeichen, alten Geschichten zu recherchieren?
Total spannend, wobei es ja eigentlich auch immer präsent ist in den USA. Ne? Diese Zahl 1776, das Jahr der Gründung, ist omnipräsent. Also das sieht man auf Baseball-Kappen, das sieht man auf T-Shirts, das sieht man auf, manche Leute prägen sich das in ihre Waffen, genau wie die ersten Worte der Verfassung, be the people. Also die USA beschäftigen sich ja einerseits wahnsinnig viel mit ihrer Vergangenheit, aber sie setzen sich nicht wirklich damit auseinander. Das ist so eine gewisse oder eine sehr große Diskrepanz tatsächlich.
Bis Ende vergangenen Jahres haben Sie aus den USA berichtet für die Zeit. Jetzt sind die USA am Wochenende knapp einem schweren Anschlag entgangen. Das war das Korrespondentendinner. Wären Sie dort gewesen? Wäre das etwas gewesen, wo Sie dran teilgenommen hätten?
Ich war einmal dort. Das war auch wirklich spannend, das mal zu sehen. Es ist, glaube ich, ja nichts, wo man jedes Jahr hingeht. Unter anderem, weil es sehr teure Tickets sind und man sich natürlich auch fragt, muss das sein? Die großen Fernsehsender, die US-Fernsehsender, die gehen dann mit vielen Leuten hin, die haben ihre eigenen Tische. Ich glaube, ich wäre nicht nochmal da gewesen, aber es war spannend, das vor 2 Jahren, als ich da war, einmal tatsächlich zu erleben. Ja.
Wozu dient dieses Dinner? Ist das so als Networking, wie man heutzutage sagt, gedacht? Oder?
Natürlich dient es viel dem Networking. Es ist letztlich, dient es einem sehr wichtigen Anlass, nämlich die freie Presse zu feiern und auch eben die White House Correspondents, also im Prinzip alle, die einen Zugang zum Weißen Haus haben und eben die wichtige Berichterstattung von dort leisten. Das ist ja auch wirklich dann ein Rund-um-die-Uhr-Job für viele. Also es gibt einen entsprechenden Verband, eine Vereinigung, die White House Correspondents Association, da kann man Mitglied werden, wenn man eben entsprechend berichtet. Also ich meine, den entsprechenden Status hat, wirklich tatsächlich von dort berichtet und nicht irgendwie ab und zu mal hinkommt. Die richten dieses Dinner aus und die sind natürlich extrem unter Druck geraten jetzt in den vergangenen Monaten mit dieser neuen Regierung, die tatsächlich diese Pressefreiheit ja aktiv einschränkt und eben Bloggern und angeblich unabhängigen Journalistinnen, die aber eigentlich in ihrem Sinne berichten, also im Sinne dieser Magerbewegung, dann verstärkt Zugang zum Weißen Haus und zu exklusiven Zugängen zum Präsidenten verschafft. Und die Presse, wie es sie bisher gab, hat es immer schwerer und wird teilweise auch wirklich einfach ausgeschlossen. Das ist ein sehr ernstes Problem gerade.
Ja, jetzt hatte sich ein Angreifer wohl mühelos Zugang in dieses Hotel verschaffen können, mit einer Schrotflinte im Gepäck. Was sagt das da über die Sicherheitsvorkehrungen aus?
Das ist natürlich nicht gut. Da wird jetzt auch sicherlich einiges aufgearbeitet werden. Der scheint ja Gast im Hotel gewesen zu sein und hat es dann irgendwie offensichtlich einfach über eine Treppe hat da runtergehen können. Also er hat ja eine Sicherheitsschranke durchbrochen, die gab es schon. Aber das hätte natürlich trotzdem nicht passieren dürfen, gemäß der Sicherheitsprotokolle. Und also ich erinnere mich, dass das schon auch, oder ich bin froh, dass es keine größere Panik gegeben hat, weil das schon ein recht enger und wahnsinnig gut besuchter Ort ist, natürlich dann an so einem Abend. Die Tische stehen wahnsinnig eng. Man hat es eh schon schwer, da sich durchzuzwängen. Zwischen den Gängen bewegen sich dann alle und wollen irgendwie Fotos vom Präsidenten machen oder von den Promis, die dann natürlich auch immer da sind. Also insofern ist es gut, dass das so abgegangen ist.
Ja, noch ein aktuelles Ereignis aus der Woche. Gestern die Rede von König Charles im Kongress. Gab es da etwas ganz besonders Auffälliges?
Ich fand es unterhaltsam, dass er mit sehr feinem Humor eine kleine Spitze gesetzt hat, was die Konstruktion dieses Ballsaales angeht, die ja schon längst im Gange ist im Weißen Haus. Also ein Teil des Weißen Hauses ist sozusagen demoliert worden, um Platz zu schaffen für einen großen Ballsaal, den Trump unbedingt haben will. Also er versucht ja auch der Stadt Washington selbst seinen Stempel aufzudrücken mit diesem Triumphbogen, der geplant ist, also sich selber dazu verewigen. Hat seinen Namen ans Kennedy Center, also die traditionsreiche Kulturinstitution, setzen lassen und eben will diesen Ballroom. Und das hat ja auch eine politische Komponente dann wieder, weil Trump sagte, wenn wir diesen Ballroom hätten, diesen Ballsaal, dann wäre das gar nicht passiert, weil da hätte dann das Korrespondentendinner stattfinden können und der Attentäter wäre nicht reingekommen ins Weiße Haus. Und gleichzeitig ist es natürlich ein riesiger Skandal, dieser Ballsaal und der Bau an sich, der ja von schwerreichen Sponsoren gefördert wird und so. Also das ist alles.
Und wie ist Charles darauf eingegangen?
er hat letztlich einfach nur erwähnt, es gäbe ja diese Konstruktion eines Ballrooms und das sagte aber letztlich alles. Und er war so subtil in dieser ganzen Rede, dass Trump, der ja sehr sensibel reagiert, das haben wir ja gerade auch gemerkt, dass der Bundeskanzler sich kritisch geäußert hat zum Irankrieg der USA und Trump ist wahnsinnig ausgerastet, mal wieder hat ihn beschimpft in sozialen Medien. Das hat er mit Charles nicht gemacht. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ihm vielleicht gar nicht aufgefallen ist, was da alles an subtilen Hinweisen vielleicht steckte in dieser Rede.
Ja, in Deutschland hat Trump jetzt wieder mit Truppenabzug gedroht. Das war seine Reaktion auf die Reaktion von Merz. Kann denn so ein König wie Charles Einfluss auf das politische Wirken von Donald Trump haben?
Also wer letztlich Einfluss auf Trump hat und aus welchen Gründen, das ist eine echt komplizierte und schwer zu durchschauende Frage. Also bei ihm, er reagiert ja sehr klar auf Stärke und Demonstration von Stärke und ich kann mir auch vorstellen, dass er in einer etwas unamerikanischen Tradition, sagen wir es mal, allein von diesem Amt des Königs schon einen großen Respekt hat und sich natürlich auch erhofft, dass der Glanz der Krone auf ihn abstrahlt. Also so tickt er ja einfach, das ist ja relativ offensichtlich. Jetzt ist ja der König aus guten Gründen kein politischer Akteur in dem Sinne, aber also kann natürlich gut sein, dass da einiges hängen geblieben ist, was Trump dann vielleicht beeinflusst in kommender Zeit. Schauen wir mal.
Die S1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in die Sendung mit Johanna Roth, die 4 Jahre aus den USA berichtet hat. Und Diana Sattler aus Mannheim schreibt uns, schön, dass Sie auch auf die Diskriminierten eingehen. Waren dann die Frauen in der Berechnung der Bürger voll und gar nicht enthalten? Mich treibt die Frage um, ob die Frauen tatsächlich stärker diskriminiert waren als die Sklaven. Also mir geht es nicht darum, Diskriminierte gegeneinander auszuspielen, sondern um eine nüchterne Analyse und Erklärung. Was sagen Sie, Johanna Roth?
Das ist eine ganz wichtige Frage und da gibt es tatsächlich auch einiges Spannendes dazu, beziehungsweise auch Bestürzendes, denn sie wurden gegeneinander ausgespielt, immer wieder. Also das erste Mal, dass in der Verfassung eine betont geschlechtsspezifische Formulierung aufgetaucht ist, war mit den Verfassungszusätzen nach dem Ende des Bürgerkriegs, also als eben Bürgerrechte auch ausgeweitet wurden, aber eben nur auf schwarze Männer. Also da wurde dann stand dann drin, das Recht zu wählen wurde männlichen Bürgern zugestanden. Das heißt, es erweitert veränderte sich, wenn auch nur in der Theorie, weil eben viele ehemalige Sklavenhalterstaaten dann ja bestimmte Vorschriften oder Hindernisse erlassen haben, um eben Schwarze am Wählen zu hindern. Das galt also aber nur für Männer.
Hätte man ja denken können, dass sich dann womöglich weiße und schwarze Frauen zusammenschließen, um für ihre Rechte gemeinsam zu kämpfen.
Das ist teilweise auch passiert. Also es gab so feministische Allianzen. Es gab auch eine ganz interessante Episode in New Jersey, durfte tatsächlich kurz nach der Gründung der USA, also um die Wende zum 19. Jahrhundert herum, durften auch Frauen kurzzeitig wählen. Das haben sie auch genutzt. Sie sind dann so in Gruppen dahingegangen und haben gewählt, also so als kleines feministisches Happening. Das wurde aber wieder abgeschafft, es wurde ihnen wieder weggenommen, als es politisch nicht mehr opportun war. Und die haben dann nicht mehr erlebt, also die Frauen, die damals wählen konnten, haben zu ihren Lebzeiten nicht mehr mitbekommen, dass das Frauenwahlrecht für alle eben flächendeckend eingeführt wurde. Das war erst 1920. Also ein ganzes Stück, nachdem es eben für Männer, für alle Männer eingeführt worden war.
Ja, und von einer richtigen Demokratie kann man aus den USA erst ab dem Jahr 1965 sprechen. Warum?
Weil da der besagte Voting Rights Act erlassen wurde, also ein Gesetz, was dieses eigentlich in der Verfassung schon verankerte Recht, dass eben das Wahlrecht für alle gelten muss, beziehungsweise damals ja noch für alle Männer, aber eben auch für schwarze US-AmerikanerInnen, dass das wirklich durchgesetzt wurde. Also dass man die Bundesstaaten mit Maßnahmen, gezielten, zugeschnittenen Maßnahmen gezwungen hat, dieses Recht allen zu gewähren. Und aber natürlich die Gegenbewegung dagegen ist genauso alt wie dieses Gesetz selbst und auch noch zu der Ausspielung und verschiedener diskriminierter Gruppen. Also prominente Figuren der US-amerikanischen Frauenbewegung haben sich echauffiert damals dann, dass das Wahlrecht kam für schwarze Männer, aber nicht für sie und teilweise mit wirklich offenen rassistischen Äußerungen. Also man würde sich lieber einen Arm abhacken, als das Wahlrecht Schwarzen zu gewähren, bevor es den Frauen gewährt worden sei. Also das war wirklich symptomatisch.
Ja. Und sie wären stärker gewesen, hätten sie sich gemeinsam zusammengetan.
Davon kann man ausgehen, ja. Also wie gesagt, es wurde sich auch zusammengetan. Aber es gab eben, also viel Diskriminierung wurde auch weitergegeben. Die Frauen des Ku Klux Klan sind auch ein ganz interessantes Phänomen. Dazu gibt es Bücher und Forschungen, wie die diese Arbeit, obwohl sie selber vom Klan ausgeschlossen waren, obwohl da nur Männer mitmachen, durften sie sozusagen ihre eigene Form der rassistischen Hetze und Gewalt dann auch gefunden haben.
Lässt sich das eingrenzen, ob das mehr von den Südstaaten oder im Norden ausging?
Das ist ja insgesamt, also der Norden und der Süden, das war ja von Anfang an Thema. Also klar, natürlich die Diskriminierung der, also diese Jim Crow-Gesetze, so heißen die ja, benannt nach einer rassistischen Karikatur eines tanzenden Mannes, die wurden in ehemaligen, also in den Staaten, die in denen vorher die Sklavenhaltung erlaubt gewesen war, die Versklavung von Menschen, die haben dann, als das abgeschafft worden war, so eine Art alternatives Unrechtsregime erschaffen, was eben zum Beispiel sich darin äußerte, dass man Menschen am Wählen gehindert hat.
Als Sie vor 4 Jahren als Korrespondentin in die USA gegangen sind, wie gut kannten Sie die Vereinigten Staaten damals?
Nicht wahnsinnig gut. Ich bin tatsächlich erst mit fast 30 zum ersten Mal dort gewesen. Also ich habe nie so ein Highschool-Jahr gemacht, keinen Schüleraustausch. Also ich habe sie wirklich erst kennengelernt mit dem journalistischen Blick sozusagen. Ich glaube, das hilft mir gerade, weil ich schon erlebe, dass gerade auch ältere bekannte Freunde, Kolleginnen, für die so ein sehr großer Sehnsuchtsort zusammenbricht. Ne? Und das ist, da habe ich vielleicht so ein bisschen das Glück, dass das für mich nie so doll war. Ich habe sie aber schon dann in dem halben Jahr, das ich vorher dort verbracht habe in Nashville. Das war 1,5 Jahre, bevor ich dann nach Washington gegangen bin, für Zeit Online damals noch, und da viel rumgefahren bin. Also die ehemaligen Südstaaten kannte ich ganz gut.
Bei Nashville denkt man ja gleich an Country. Wie haben Sie das, die Region erlebt? War das für Sie ein Kulturschock?
Schon ein bisschen, ja. Also ich bin nach Nashville gekommen durch ein Stipendium für junge Journalistinnen, wo man die Gelegenheit bekommt, dann in einer amerikanischen Lokalredaktion zu arbeiten. Und da gab es eben einen Platz. Das war jetzt gar nicht unbedingt mein Wunschort gewesen, aber im Nachhinein war es ein großes Glück, weil ich erstmal da sehr nett aufgenommen wurde und viele Einblicke bekommen habe, die man sonst nicht bekommt. Kommt in so eine amerikanische Lokalzeitung und da unheimlich viel Geschichten sind. Also gerade Tennessee ist ein wahnsinnig interessanter Ort, ein zentraler Ort der Bürgerrechtsbewegung, aber eben auch der Gegenbewegung. Auch jetzt sieht man es immer wieder, Neonazi-Aufmärsche. Es gab die beiden jungen Abgeordneten im Parlament von Tennessee, die rausgeworfen wurden, zwei junge schwarze Abgeordnete. Also da passiert unheimlich viel und es sind aber recht wenig Auslandsberichterstatter, vor allem in der Gegend.
Welche Rolle spielt das Lokale, die lokale Berichterstattung in den USA? Das haben Sie ja dort dann vornehmlich gemacht.
Ich habe einige wenige Artikel für die geschrieben und dann eben auch für meine Zeitung zu Hause einiges. Also die spielt natürlich eine essentielle Rolle, wie das auch hier ist. Und genau wie hier ist es extrem unter Druck durch Sparzwänge und so weiter. Dadurch, dass natürlich der ländliche Raum dann oft noch sehr viel ländlicher ist in den USA, sehr viel einsamer, ist das umso wichtiger und jetzt gerade auch aktiv bedroht durch diese Kürzungen und die Strafen, mit denen die Trump-Regierung ja die Medien und eben gerade auch die öffentlich geförderten Medien überzieht, dass sie ihnen die Fördermittel eben entzieht. Das bedroht zum Beispiel Radiostationen im ländlichen Raum, also NPR, National Public Radio, die unterhalten ganz viele kleine Radiostationen in ländlichen Bereichen, wo es dann teilweise einfach die einzige Informationsquelle ist, wenn man da kein Internet hat zum Beispiel.
Gibt es da Initiativen, private Initiativen womöglich dann auch, um das zu retten?
Ich gehe mal davon aus, dass es die gibt, ja. Ich kenne jetzt persönlich keine, aber es ist ein guter Ansatz für die nächste Recherche. Vielen Dank für den Hinweis. Also gerade die Radio hat nochmal eine höhere Bedeutung, als es das vielleicht hier schon hat. Also eben gerade dadurch, dass es ländlicher ist und einsamer und man dann eben wir das, glaube ich, gar nicht so gewöhnt sind und uns auch gar nicht vorstellen kann, wie einsam es dann teilweise ist. Ne?
Man hat immer so den Eindruck, ja, das große Ganze, da hat man inzwischen Möglichkeiten, die Berichterstattung überall zu verfolgen. Ja. Aber sowas vor der eigenen Haustür passiert, das geht dann manchmal unter. Also dieses Bewusstsein dafür, wie wichtig das Lokale ist das vorhanden?
Ich glaube schon bei vielen. Also man merkt auch, wenn man so mit Leuten spricht, dass es eine eigentlich große Wertschätzung für Medien und Berichterstattung gibt. Also ich habe es sehr selten erlebt, dass Leute gar nicht mit mir sprechen wollten oder dass sie mich irgendwie beschimpft haben oder so. Also diese deutschen Lügenpresse-Rufe, die es ja leider hier immer noch gibt, sowas habe ich da ganz selten gehört. Also vielleicht hing das auch manchmal damit zusammen, dass ich aus dem Ausland kam und dass das dann ein anderer Kontakt irgendwie ist, weil diese Fake-News-Erzählung von Donald Trump und seinen Leuten, die ist natürlich, setzt sich auch ganz massiv durch. Ne? Und man muss halt auch sehen, es gibt in dem Sinne keinen vergleichbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk dort. Also die Medienlandschaft ist auch sehr polarisiert und man kann einfach, es ist sozusagen möglich, sich in einer Informationswelt zu bewegen, einer Medienöffentlichkeit, die mit Fakten nicht mehr viel zu tun hat und dann entsprechend das Weltbild auch zu formen.
Sie haben das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba besucht. Was war das denn für ein Besuch? Denn auch Journalisten unterliegen da ja ganz strengen Vorschriften.
Ja, also es war tatsächlich nicht das Gefangenenlager selbst, das ist streng geheim, also da kommt man nicht mal in die Nähe. Ich hatte die Gelegenheit, also das Pentagon, das Verteidigungsministerium, beziehungsweise jetzt soll es ja Kriegsministerium heißen, das bietet immer wieder Reisen für Medienvertreter an, damit die sich die Anhörungen der Verfahren, beziehungsweise sind das nur so Vorverfahren, das erkläre ich gleich noch, anschauen können, die gegen dort inhaftierte Männer laufen. Und im Rahmen einer solchen Reise war ich da eben, um in diesem improvisierten Gerichtssaal zu sein. Also das Gefangenenlager selber kann man nicht sich ansehen.
Wie haben Sie dieses improvisierte, den Gerichtssaal, wie haben Sie das erlebt? Es ist wahrscheinlich sehr bizarr.
Es ist ein wirklich unglaublich bizarrer Ort. Also diese ganze Militärbasis, die gibt es ja schon recht lange. Die war lange so ein verschlafener Ort. Und dann hat man eben nach 9-11 ist man darauf gekommen, das ist ja so eine rechtliche Grauzone, ne, weil es eigentlich nicht US-amerikanisches Staatsgebiet ist, aber unter amerikanischer Kontrolle steht, wo man dann eben sagen kann, da gilt der Rechtsstaat dann nicht. Das hat man genutzt, um eben Terrorverdächtige dahin zu bringen und sie zu inhaftieren außerhalb der Regularien, die eigentlich gelten müssten. Gleichzeitig ist es aber ein sehr schöner Ort, landschaftlich sehr schön. Da leben wir auf jeder amerikanischen Militärbasis eben die Soldatinnen und Soldaten, die dann ihre Bars haben. Man geht da schnorcheln im Meer und so. Und gleichzeitig weiß man eben, das ist auch ein Ort, an dem massive Menschenrechtsverletzungen begangen worden sind.
Ja, und da ist wahrscheinlich auch wiederum spannend, was wurde Ihnen gezeigt und was wurde Ihnen nicht gezeigt?
Also was uns gezeigt wurde, wir hatten eben die Möglichkeit dann, es ist immer für eine Woche, die 5 Tage, also sozusagen eine Anhörungswoche in diesem Gerichtssaal, zu sehen, die Angeklagten im Verfahren rund um die Anschläge vom 11. September 2001, das sich seit Jahren in so einem Schneckentempo fortbewegt, beziehungsweise eigentlich stagniert. Es ist auch gar nicht der Prozess selbst, sondern es ist nur das sogenannte Pre-Trial Hearing, also die Verhandlungen vor der eigentlichen Verhandlung. Und die sind stagnieren deshalb so, beziehungsweise sind wahnsinnig kompliziert, weil diese Männer eigentlich gestanden haben, aber diese Geständnisse, also gestanden haben hinter Männer der Anschläge gewesen zu sein, wichtige Rollen dabei gespielt zu haben, aber diese Geständnisse, da ist eben die Frage, inwieweit die verwertbar sind, weil sie zustande kamen nach Folter.
Ja, und da heißt es, dass die Männer teilweise wirklich auch so zerstört seien durch die Folter. Wie haben Sie das denn dann wahrgenommen?
Ich habe gesprochen mit einem Verteidiger eines der Angeklagten, der zeitweise im Rollstuhl sitzt, weil er so misshandelt worden ist, also rektal misshandelt worden ist. Man könnte auch einfach sagen vergewaltigt, also diesen Terminus benutzt der Verteidiger dann auch, dass er eben bleibende Schäden oder solche bleibenden Schäden davongetragen hat, dass er nicht mehr sitzen kann. Und gleichzeitig ist natürlich, war für mich dann auch sehr interessant, die Perspektive der Angehörigen von den Opfern des 11. September zu hören, die dann auch in diesen Anhörungen sitzen. Also die bekommen auch immer die Gelegenheit, für eine Woche dorthin zu fliegen und sich das anzuhören. Und das sind dann eben Menschen, die warten seit über zwei Jahrzehnten auf so etwas wie Gerechtigkeit und sehen eben, das kann es unter Umständen, werden sie das nie sehen, werden sie nie eine Verurteilung sehen, weil eben der Staat diese Männer hat misshandeln lassen.
Und da haben Sie für Zeit Online einen Bruder eines Verstorbenen begleitet. Feld ist dessen Nachname. Was ist das für ein Mensch?
Das ist ein Mensch, der sich sehr, sehr viel mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt hat. Also nicht nur, weil er seinen Bruder verloren hat bei dem Flug, der letztlich in Pennsylvania auf ein Feld gestürzt ist. Wohl, das konnte man ja so rekonstruieren, weil die Passagiere die Attentäter versucht haben zu überwältigen und dann das Flugzeug zum Absturz gebracht haben sollen, damit es eben nicht auf Washington, das war wohl das Ziel dieser Maschine, stürzen würde. Er hat diese Gedenkstätte, es gibt einen Ort neben diesem Feld, den kann man besuchen, eine Gedenkstätte, ein Museum, wo unter anderem auch Telefonanrufe dokumentiert sind, die kann man sich anhören. Das ist ein sehr eindrücklicher Ort. Und das war auch ein sehr eindrücklicher Mensch, weil der eben sehr reflektiert einerseits auf die ganze Sache blickt und eben auch anerkennt, dass es diese Folter gegeben hat, dass da also ja eben schwere Verbrechen letztlich begangen worden sind gegen diese Männer, die aber ja offenbar mutmaßlich, weil sie nicht verurteilt worden sind, aber sie haben ja gestanden, also es besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass sie diese Verbrechen begangen haben. Und er möchte, also er sagt ganz klar, er möchte sie eigentlich tot sehen. Das ist sein Wunsch, ne? Also das ist natürlich für unsere Ohren dann nochmal seltsam, weil die USA die Todesstrafe haben und das ein, ja, zumindest für mich ein immer noch schwer zu begreifender Umstand ist, wie das auch alltäglich geworden ist. Und dieser Mann sagt aber eben, also das ist eine komplexe Geschichte, aber am Ende muss für ihn die Verurteilung und die Todesstrafe stehen, ja.
4 Jahre waren Sie jetzt in den USA. Wenn Sie darauf schauen, die massiven Veränderungen, wie würden Sie die zusammenfassen?
Vieles ist ja gar nicht so unmittelbar spürbar und das wird sich dann auch erst vielleicht teilweise, wie zum Beispiel eben das, was im Wahlrecht passiert, die Erosion des Zugangs zu Wahlen, wird sich dann womöglich erst in einigen Jahren zeigen, auch die im sozialen Bereich, die Kürzungen, wo die Trump-Regierung ja ganz massiv einsparen lässt, beziehungsweise einfach wegkürzt bei Sozialhilfen, die dann natürlich auch ihre eigenen WählerInnen treffen. Das sind so Sachen, das wird sich erst nach und nach deutlich werden. Und es gibt ja aber auch einfach so wahnsinnig viele Details. Also ein Erlebnis, das für mich prägend war, war die Entfernung dieses Black Lives Matter Schriftzugs. Direkt vor dem Weißen Haus in Washington war das ja in die Straße eingepflastert sozusagen, die gelben Buchstaben im Zuge der Black Lives Matter Proteste vor einigen Jahren. Das stand da die ganze Zeit. Das war sozusagen ein Mahnmal, eine Erinnerung und das war eine der ersten Sachen, die Trump hat machen lassen, als er wieder im Amt war, dass er also befohlen hat, das wegzumachen. Er ist natürlich nicht der Bürgermeister der Stadt, aber die Republikaner haben dann eben einen solchen Druck auf die Bürgermeisterin der Stadt ausgeübt, haben mit dem Entzug von Fördermitteln für die Stadt gedroht, dass das dann eben weggemeißelt wurde. Und ich stand da und habe diesen Presslufthämmern zugesehen. Und das war dann schon ein symbolischer Moment. Ja.
Jetzt kann man sagen, in zwei Lager aufgeteilt waren die Vereinigten Staaten immer in die Republikaner und die Demokraten. Hat sich da etwas verändert?
Sie waren immer in zwei, oder fast von Beginn an in zwei Lager aufgeteilt. Das waren nicht die heutigen Demokraten und Republikaner. Das hat sich wieder und wieder geändert. Dann haben sie sich aufgespalten. Aus diesen Ruinen sind dann zwei neue Parteien entstanden. Aber es waren quasi immer zwei große. Und dieses Zwei-Parteien-System, was ja viele Ungerechtigkeiten auch bedingt und eben so festgefahren ist, dass sich vieles eben nicht weiterentwickeln kann, das verfestigt sich ja eher noch. Mal sehen, wie die kommenden Kongresswahlen werden im November. Aber es sind natürlich die zwei Parteien, bis auf einige wenige Ausnahmen.
Ja, andere Parteien, hätten die überhaupt eine Chance? Elon Musk hat eine neue Partei gegründet. Es gibt noch Bernie Sanders.
Ja, Bernie Sanders ist ja offiziell ein Independent, eben keiner Partei zugehörig. Der stimmt immer im Senat, meistens mit den Demokraten, ist ja so in deren Spektrum unterwegs. Es hat immer wieder Versuche gegeben mit dritten Parteien, mit kleineren Parteien. Aber das Problem ist, dass es eben durch dieses Wahlrecht und die Vorschriften, wie sie sind in den USA, auch durch ganz verkorkste historische Begebenheiten entstanden, es eben nahezu unmöglich ist, das aufzubrechen. Also unter anderem eben durch dieses Winner-Take-All-Prinzip, ne, bei der Präsidentschaftswahl, wer alle Wahlleute eines, also, ne, man braucht nur einige bestimmte Staaten, muss da die Wahlleute gewinnen, um dann eben die ganze Wahl zu gewinnen.
Ja, welche Rolle spielt der Senat?
Der Senat ist ein interessanter Fall, denn es sind ja, also jeder Bundesstaat entsendet zwei SenatorInnen, egal wie viel, wie groß seine Bevölkerung ist. Es ist im Repräsentantenhaus ja anders. Da ist es sozusagen proportional zu der Bevölkerungsgröße des jeweiligen Bundesstaats. Im Senat ist es aber anders, wo dann zum Beispiel Wyoming als bevölkerungsärmster Bundesstaat, der ist so dünn besiedelt, dass es da nur eine Telefonvorwahl für alle Orte gibt. Genauso viel, also eben zwei Repräsentantinnen entsendet wie Kalifornien. Mhm. Ja. Und das ist natürlich nicht repräsentativ. Aber
ja, auch die Ungerechtigkeit, die da wieder drinsteckt.
Genau, die da wieder drinsteckt. Der Senat hat natürlich dann ganz bestimmte Befugnisse, eben unter anderem, was die Benennung von VerfassungsrichterInnen angeht. Also Positionen am Supreme Court zu besetzen, das funktioniert nur, wenn der Senat dann zustimmt. Also da ist sozusagen ein politischer Hebel, der ganz erhebliche Auswirkungen auf die Geschicke des Landes hat. Aber das Gremium, was darüber zu einem großen Teil mitentscheidet, ist nicht repräsentativ.
Im November wählt Amerika nicht den Präsidenten, wohl aber den Kongress. Was erwarten Sie?
Das wird sehr spannend. Also zum einen, was den Ablauf der Wahlen betrifft, es gibt ja so gewisse und auch nachvollziehbare Bedenken, dass Trump versuchen könnte, irgendwie wieder Einfluss auf den Ablauf der Wahlen zu nehmen, weil sich eben abzeichnet, dass es dann doch eine große Unzufriedenheit mit Teilen seiner Politik gibt, die dazu führen könnte, dass die Demokraten dann Erfolge einfahren. Also es wird ja ein Teil des Senats gewählt. Das ist immer, sie haben ja Wahlperioden von 6 Jahren und dann wird aber immer nur ein Drittel gewählt. Das ist ein bisschen kompliziert. Und das ganze Repräsentantenhaus. Und sollten die Demokraten das also schaffen, eine oder sogar beide Kammern zurückzuerobern, dann wäre das eben ein Blockadewerkzeug für Trump. Beziehungsweise eigentlich käme dann der Kongress wieder seiner eigentlichen Aufgabe der Gewaltenteilung, der Kontrolle des Präsidenten nach, die er ja im Moment einfach links liegen lässt.
Sie haben ja auch Kandidaten begleitet. Wollen Sie da vielleicht mal jemanden rausnehmen?
Ich habe tatsächlich einen interessanten Mann getroffen, der schon angefangen hat, eigentlich vor einem Jahr Wahlkampf zu machen. Eigentlich fängt der Wahlkampf für die sogenannten Midterms nimmt jetzt so richtig erst Fahrt auf. Der hat aber schon sehr früh angefangen, in seinem Bundesstaat hin und her zu reisen. Nebraska, wirklich mittendrin im mittleren Westen, auch sehr einsam, sehr ländlich geprägt, landwirtschaftlich, sehr republikanisch. Dan Osborne heißt dieser Mann und der ist tatsächlich weder Republikaner noch Demokrat. Sondern tritt als unabhängiger Kandidat an, als sogenannter Independent für den Senat und hat tatsächlich, was wirklich bemerkenswert ist, recht gute Chancen gegen den republikanischen Amtsinhaber, der aus einer Milliardärsfamilie Familie in diesem Bundesstaat stammt und sehr großen Einfluss hat.
Warum hat er gute Chancen? Wie tritt er gerade auf?
Der tritt sehr authentisch auf und hat so ein bisschen, also sein Appeal, seine Attraktivität ist, dass er eben sagen kann, ich bin kein Politiker. Das war ja auch ein großer Punkt für Trump, dass der immer sich so als Außenseiter inszeniert hat. Und dieser Mann ist aber, also der arbeitet als Mechaniker und das ist auch so sein Motto, ein Mechaniker gegen den Milliardär. Der begegnet den Leuten eben mehr auf Augenhöhe und ist sozusagen einer von ihnen. Und hat eben auch das andere, ist eben diese parteipolitische Unabhängigkeit, dass er eben sagen kann, okay, manche Sachen, die Trump macht, finde ich ganz gut, andere Sachen finde ich total schlimm. Die Demokraten, das und das ist okay. Also das ist tatsächlich extrem selten in diesem Zwei-Parteien-System. Und ich bin sehr gespannt, ob der tatsächlich diesen Sitz gewinnen kann und was er dann draus macht.
Na, Wahlkampf in den USA heißt, man braucht viel, viel Geld. Hat der dieses Geld im Rücken?
Der finanziert das tatsächlich, also das gibt es ja so, wie Bernie Sanders das auch immer gemacht hat, ne, dass man eben sagt, man nimmt keine Großspenden von diesen Superpacks, also es gibt ja dieses amerikanische System der Großspenderverbände, dass der sozusagen das nur mit den Mitteln macht seiner Wähler, also das ist sozusagen zumindest das, was er für sich in Anspruch nimmt, und der macht, also wie ich das gesehen habe, einfach einen sehr so low-key Wahlkampf, ne, fährt dann halt eben im eigenen Auto mit seiner Frau nach Feierabend, nachdem er morgens gearbeitet hat, fährt er dann eben rum. Das ist dann eben nicht so der große Budenzauber, den man aus amerikanischen Wahlkämpfen kennt, aber bis jetzt zumindest scheint es zu klappen.
Also das könnte ein neuer Präsidentschaftskandidat werden.
Nee, nicht Präsidentschaftskandidat.
Weil ich bin gerade überrascht, dass ich für den Senat
lediglich. Für den Senat, genau. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja eben über den Senat gesprochen. Der Senat ist ein sehr wichtiges Gremium und eben auch eines, wo man mit dieser Stimme dann das Zünglein an der bekannten Waage sein könnte.
Ne? Ja, und wenn wir über Präsidentschaftskandidatinnen oder Kandidaten sprechen, gibt es da jemanden?
Oder gibt's ja, sind ja viele im Gespräch. Gavin Newsom natürlich, der da eindeutig an die Ambitionen hat, der Gouverneur von Kalifornien, der sich ja einen Namen damit gemacht hat, dass er Trump sehr entschlossen gegenübergetreten ist, der aber auch für sich dann wieder polarisiert. Und tatsächlich in den vergangenen Wochen hat man so den Eindruck bekommen, dass Kamala Harris auch nochmal antreten will. Da sind, glaube ich, viele in der Demokratischen Partei nicht wahnsinnig glücklich drüber. Aber so wie sie auftritt, lässt es vermuten, dass sie es nochmal versuchen will. Also das wird spannend.
Werden Sie da sein im November?
In diesem November werde ich hoffentlich tatsächlich auch nochmal den Dan Osborne zum Beispiel begleiten können und mir die Wahlen anschauen. Ja.
Dann herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag.
Danke Ihnen.
Leute, Johanna Roth.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.